Awukhale mfana, awukhale mfana, inkomo zonke kama khona ndivuka ndivona kanti usile madoda. Hayi, awuchoka chocho mfana, awuchoka.
Suka.
Hallo zusammen, hier ist das Südafrika-Info. Die Firma Everite, Teil des Ethanit-Imperiums des Stefan Schmid-Heini, ist wegen dem Streik, der zurzeit in ihren Betrieben abläuft, ins Gerede gekommen. Im Folgenden wollen wir die Everite etwas genauer anschauen. Grundlage dazu bildet der Geschäftsbericht der Everite für 1988, der uns in die Hände gefallen ist. Da ein solcher Geschäftsbericht vor allem aus Zahlen, die leicht zu frisieren sind und wohltönenden Statements durchsetzt ist, wollen wir uns auf das Wesentliche daraus beschränken und dem die gegenwärtige Realität des Streiks und der sozialen Situation der Arbeiter und Arbeiterinnen gegenüberstellen. Ein weiterer Teil dieser Sendung befasst sich mit dem gesellschaftspolitischen Umfeld, in dem ein solcher Betrieb in Südafrika angesiedelt werden muss. Dies betrifft Strategien, die Staat und Kapitalisten entwickeln, um die Kämpfe der Arbeiterinnen in den Betrieben und in den Communities zu zerschlagen. Abschließend hören wir ein kurzes Interview mit der Gewerkschaft KAWU über die aktuelle Streiksituation bei Everite. Bevor wir uns jedoch in den Dschungel der Zahlen und Statements begeben, machen wir eine kleine Zeitreise zurück in die Tage der Pioniere der industriellen Entwicklung in Südafrika. Ernst Schmid-Heini, dem Vater der Everite, wurden am 16. Juli 1972 zu seinem 70. Geburtstag verschiedene Laudatien, übersetzt Lobreden, zusammengefasst in der Broschüre »Unternehmer und Mensch« gehalten. Dabei kam auch ein gewisser Hans Rudolf Benecke zu Wort, der gemeinsame Tage in Südafrika in Erinnerung ruft. Gegen Ende meiner 7 Jahre in Ägypten beauftragte mich Dr. Max Schmid-Heini, die Errichtung einer Bims-Betonfabrik zu untersuchen. Das Resultat war negativ. Kurz darauf erteilte er mir den Auftrag, die Möglichkeit der Errichtung einer Ethanit-Fabrik in Ägypten zu prüfen. Diese Studie führte zu einer positiven Schlussfolgerung und Dr. Max Schmid-Heini beauftragte mich, Gründung und Aufbau einer solchen Fabrik zu übernehmen. Zu diesem Zweck reisten meine Frau und ich Anfang 1940 in die Schweiz, um in Niederurnen die Fabrikation kennenzulernen und um dann die Bestellung der Maschinen einzuleiten. In der Nähe von Thura hatten wir schon einen geeigneten Bauplatz gefunden. Durch den Eintritt Italiens in den Zweiten Weltkrieg wurde die Verbindung Schweiz-Ägypten unterbrochen. Ich konnte jedoch meine vorbereitende Aufgabe weiterführen. Im September 1940 frug mich Herr Ernst Schmid-Heini, ob ich willens wäre, nach Südafrika zu gehen, da die zukünftige Entwicklung von Ägypten unsicher sei. Dies war der Anfang der 33-jährigen Zusammenarbeit. Meine Aufgabe war, in Südafrika eine gründliche Untersuchung über die Erfolgsaussichten einer Asbestzementindustrie vorzunehmen. Ich war bereit, diese Aufgabe zu übernehmen. Meine Frau, die in hoher Erwartung unseres ersten Kindes war, und ich reisten im November von Genf ab. Wir werden nie vergessen, wie Frau Vera Schmidheini speziell von Heerbrugg nach Genf kam, um meine Frau zu verabschieden. Die Reise via unbesetztes Frankreich, Spanien, Portugal und mit portugiesischem Schiff nach Laurentio Marques, heute Maputo übrigens, verlief trotz Krieg relativ gut. Die Untersuchungen über die Möglichkeiten in Südafrika ergaben ein erfreuliches Bild. Herr Ernst Schmidheini kam 3 Monate später nach Südafrika und studierte die Unterlagen. Es wurde beschlossen, die heutige Firma Everite Limited zu gründen, was am 22. April 1941 geschah. Der 22. April ist zufälligerweise auch der Geburtstag meiner Tochter. Die nächsten 5 Jahre war ich ganz auf mich allein gestellt. Die Verbindung mit der Schweiz war nur durch Kabel- oder Seepostbrief möglich. Es ist heute noch mein Stolz, dass ich Herrn Ernst Schmidheini bei seinem nächsten Besuch im März 1946 eine wohl etablierte Firma mit 2 Fabriken, Klipp-Rivier und Brackenfeld, zeigen konnte. Aus der Zeit der ersten Monate zwischen meiner Ankunft und der Gründung der Firma muss ich erwähnen, dass das Gründungskapital der Everite auf meinen Namen auf eine Bank in Johannesburg überwiesen wurde. Herr Ernst Schmidheini sagte mir bei dieser Gelegenheit, dass er volles Vertrauen in mich habe, aber doch erwähnen möchte, dass, falls ich mit dem Geld abginge, sicher in kürzester Zeit gefasst sein würde. Kommen wir wieder zurück in die Gegenwart. Aus der Asbestzementproduktion ist die Everite Limited geworden, aus den Portland-Zementwerken die Anglo-Alpha. Die eine wird von der heutigen Anova Holding des Stefan Schmidheini geleitet, die andere von der Holderbank Financière des Thomas Schmidheini. Die beiden sind Söhne von Max Schmidheini, dem Bruder von Ernst. Die beiden Unternehmen sind die einzigen in Südafrika tätigen, mehrheitlich schweizerischen, die an der Johannesburger Börse gehandelt werden. Everite wurde letztes Jahr neu strukturiert. Der Everite Limited wurde eine Everite Holding vorgesetzt, die 56,2% der Everite Limited hält. Die Eternit-Gruppe hält 37% dieser Aktien, während weitere ausländische Anteilseigner 15,8% der Aktien halten. Den Löwenanteil davon hält die Société Suisse de Ciment-Portland in Neuchâtel, die wiederum ist mit der Holderbank Financière Englarus des Thomas Schmidheini verbunden. Die Everite-Gruppe ist daran, sich zu restrukturieren, was so viel heißt wie Rationalisierung, Delegierung von Verantwortlichkeiten und so weiter. Ein Resultat davon ist die Reduzierung der Arbeitskraft von 6.753 auf 5.356 von 87 bis 88, was den Verlust von 1.400 Arbeitskräften bedeutet. Inzwischen wurde auch die Fiberzementfabrik in Ost-London geschlossen. Dies kurz vor dem absehbaren Streik der KAWU und ohne Verhandlungen mit der Gewerkschaft. Dies bedeutet den erneuten Verlust von mehr als 200 Arbeitsplätzen. Im Geschäftsbericht verkauft sich die Everite unter folgenden Slogans: Unser Geschäft ist Erbauen, Bauen und Landwirtschaft. Unsere Leute sind loyal, verbunden und enthusiastisch. Wir befriedigen unsere Kunden mit Wertarbeit und innovativen Lösungen. Wir verkaufen Qualität. Wir verpflichten uns zu Professionalismus und Disziplin und Teilnahme auf allen Ebenen. Wir glauben an eine faire Gesellschaft. Wir wertschätzen und respektieren unsere Partner und Verteiler. Everite ist in drei Sektoren unterteilt. Die Fiberzement-Division, vor allem Asbestzement, Produkte für Bau, Dächer, Röhren, Blumentöpfe und so weiter. Die Paxit Pipecor, Plastik und verwandte Stoffe wie Fiberteer, glasverstärkte Plastikfolien, Entwässerungsröhren, Tropfenbewässerung. Die Wahl Potteries, die Keramikprodukte wie Lavabos, Badewannen, Plättli etc. herstellt. Vom Streik ist nur die Everite selber, also die Asbestzementproduktion, betroffen. Die Everite-Gruppe besitzt auch zahlreiche Tochtergesellschaften und Beteiligungen in diesen Sektoren. So ist sie auch in Botswana, einem Homeland, und in Namibia mit Produktions- und Verkaufsbüros vertreten. Jetzt einige Zahlen zur Everite aus dem Geschäftsbericht. Der Umsatz 1988 betrug 326 Millionen Rand, etwa 210 Millionen Franken. Der Gewinn 1988 vor Steuern 29 Millionen Rand, wovon 10,5 Millionen an Aktionäre verteilt wurden. Das Aktienkapital besteht aus 20 Millionen Aktien von einem Cent, das heißt 200.000 Rand, wovon 16,6 Millionen ausgegeben sind. Bewertet werden diese mit etwa 141 Millionen Rand im Moment. Das ergibt ein Verhältnis Gewinn zu Aktienkapital, wenn der Börsenwert berechnet wird, so dass alle 14 Jahre einmal das volle verrechnete Aktienkapital gefüttert wird. Abschreibungen ebenfalls ein Posten im Geschäftsbericht, der sehr gut Gewinne verstecken lässt, 19,4 Millionen Rand. An Lager befinden sich 67,7 Millionen Rand in Werten. 21,2 Millionen Rand wurden reinvestiert. Dazu ist kurz zu sagen, dass bei der Schließung des Werks in Ost-London die Everite 10 Millionen Rand hätte aufwerfen müssen, um dieses Werk zu sanieren und die Produktion weiterzuführen. Das war ihr aber schon zu viel. Zur Politik und zum Verhältnis der Everite ihren Arbeitern und Arbeiterinnen gegenüber liest sich im Geschäftsbericht Folgendes. Als ein Ergebnis der Restrukturierung der Gruppe Inbegriffen die Schließung von Fabriken reduzierte sich die Zahl der Arbeitskräfte von 6.753 auf 5.356. Ein Organisationsentwicklungsprogramm wurde eingeführt und externe Berater wurden für den ganzen Konzern beauftragt, eine Effizienzstudie durchzuführen. Ein großer Dezentralisationsschub begann und kürzlich wurde ein verbessertes Managementsleistungssystem eingeführt. Zur gleichen Zeit wurden die Management- und Verkaufstrainingsaktivitäten intensiviert. Der Konzern wurde durch den sich verstärkenden Personalmangel im Bereich Management und gelernte Berufskategorien betroffen. Um diesem Trend zu begegnen, wurden der Arbeitskraftplanung und den Entwicklungsfunktionen neuer Nachdruck verliehen. Mehr Nachdruck wurde der Förderung und Entwicklung von niederen Kadern gegeben. Der Konzern fährt fort, seine Verpflichtung zu sozialer Verantwortung wahrzunehmen. Es freut mich, Ihnen mitzuteilen, dass signifikante Fortschritte gemacht wurden, um Angestellten beizustehen, ihre eigenen Häuser zu kaufen oder zu verschönern. Wir fahren fort, Community-Entwicklung, Gesundheitsdienste und Entwicklungsprogramme zu sponsoren. Everides anhaltende Verpflichtung für vernünftige Praktiken in den Arbeitsbeziehungen führte zu relativer Stabilität auf diesem Gebiet. Eine steigende Anzahl weißer Angestellter treten Gewerkschaften bei. Angestelltenwohlfahrt wird weiterhin Aufmerksamkeit geschenkt. Ihr Konzern beobachtet die Entwicklung neuer Gesetze, die Arbeitsmedizin und Kompensationen betreffend, mit großem Interesse. Wir hoffen, dass die Behörden starke, aber einfache Gesetze einführen werden, die nicht nur das Management und die Angestellten ermutigt, eine sichere und gesunde Arbeitsplatzumgebung zu gestalten, sondern auch sich angemessen derjenigen annehmen wird, die verletzt werden oder bei ihrer Arbeit Industriekrankheiten entwickelt haben. Und im Abschnitt, der die Fieberzement-Division behandelt, steht: Eine weitere Leistung war die Einführung einer verständlichen Gesundheit- und Sicherheitspolitik, die anerkennt, dass diese Faktoren mit dem generellen Wohlsein des Individuums verbunden sind. Verhandlungen mit der Gewerkschaft KAWU über ein Gesundheit- und Sicherheitsabkommen dauern an. Die Division erlebte ein relativ ruhiges Jahr, was die Arbeitsbeziehungen betrifft, mit Ausnahme von Generalstreiks, die die gesamte Industrie erfassten. Diese hatten natürlich einen negativen Einfluss auf die Produktion und ernste Diskussionen finden in dem Zusammenhang mit der betreffenden Gewerkschaft statt. Doch wie sieht es in der Realität aus? Die meisten Arbeiter und Arbeiterinnen bei der Everides sind Migrant Workers, also WanderarbeiterInnen. Das heißt, dass sie in den sogenannten Homelands wohnen und einen Arbeitskontrakt bei der Everides in Südafrika haben. Nur solange sie einen solchen Kontrakt besitzen, haben sie das Recht, sich auf südafrikanischem Gebiet aufzuhalten. Verlieren sie ihren Arbeitsplatz, müssen sie in die sogenannten Homelands zurückkehren. Dort herrschen Armut, Überbevölkerung, Überweidung und Unterernährung. Es gibt nur sehr wenige, sehr schlecht bezahlte Arbeitsplätze, keine gewerkschaftlichen Rechte. Die Homelands übernehmen die Funktion, Arbeitsreservoir für die südafrikanische Industrie und die Minen sowie Abfallhalde für vernutzte und kranke Arbeitskraft zu sein. Die Everite-ArbeiterInnen, die in Südafrika kein Aufenthaltsrecht besitzen, sind in Hostels, den Arbeiterunterkünften untergebracht, die der Firma gehören und mehr oder weniger von den Betriebssicherheitskräften kontrolliert werden. In diesen Hostels schlafen die Männer zu 4 bis 8 in einem Zimmer auf einer schmalen Pritsche. Die wenigen Habseligkeiten sind in einem Kästli untergebracht, Privatheit gibt es keine. Die Klos haben keine Türen, es gibt keine Duschkabinen. Kochen müssen die Arbeiter für sich selbst auf einer zentralen Kochstelle. Die Arbeiter sind von ihren Familien getrennt und können diese einmal jährlich besuchen, was eine lange und teure Reise mit sich bringt. Dann muss auch der Kontrakt erneuert werden. Die meisten Arbeiter verdienen im Monat den minimalen Grundlohn von 620 Rand, ca. 400 Franken oder etwas mehr. Zu viel zum Sterben, zu wenig zum Leben. Davon werden noch Abzüge wie Steuer, Arbeitslosen- und Krankenversicherung, Hostel- und Transportgebühren usw. abgezogen, sodass noch etwa 500 Rand übrig bleiben, um diese nach Hause zu schicken. Ein weiteres Problem ist der Asbest, mit dem die Everite nach wie vor hantiert. Auch wenn die Asbestverarbeitung mittlerweile den kleineren Teil der Produktion ausmacht und 1992 ganz eingestellt werden soll, so sind doch sehr viele Arbeiter und Arbeiterinnen Jahre und Jahrzehnte lang dem Asbest ausgesetzt gewesen. Obwohl die Asbestindustrie bereits in den 30er Jahren von der Gefährlichkeit des Stoffes gewusst hat, wurde dieses Wissen bis in die 60er Jahre geheim gehalten. Etwas, was in den USA zu hohen Schadenersatzforderungen von Arbeitern und Arbeiterinnen geführt hat. In Südafrika haben es die Kapitalisten etwas leichter. Eigentlich erst mit dem Aufkommen der militanten Gewerkschaften anfangs der 80er Jahre wurde Asbest ein Thema und wurden Schritte unternommen, die Arbeitsverhältnisse zu sanieren. Unabhängige Wissenschaftler sagen aus, dass eine Sanierung, die die Freisetzung von Asbest in die Umwelt ganz verhindert, rein technisch unmöglich sei. Die Sanierung der Verhältnisse wurde auch nur dort vorgenommen, wo starker Druck der Gewerkschaften und der Öffentlichkeit auf die Kapitalisten ausgeübt wurde. Entlegene Landstriche in den Minengürteln, die teilweise aufgegeben wurden wegen ungenügender Rentabilität, wurden vom Asbest regelrecht verwüstet zurückgelassen. Bei Everite ist das Verhältnis so, dass wenn die Lungen von Arbeitern oder Arbeiterinnen zu 20% von Asbestose befallen sind, sie eine einmalige Entschädigung erhalten, aber weiterarbeiten müssen für die Firma. Erst wenn die Lunge zu 40% zerstört ist, gibt es eine weitere Entschädigung und eine Sterbensrente. Der Arbeiter, die Arbeiterin, kann den kurzen Lebensabend dann mit Schweißausbrüchen, chronischer Bronchitis und Kurzatmigkeit verbringen. Alles Symptome der Asbestose. Daneben löst Asbest auch noch verschiedene Krebsarten, Lungenkrebs und Brust- und Bauchfellkrebs, das Mesothelium, aus. Diese Krebsarten gelten als unheilbar. Da die Arbeiter und Arbeiterinnen mit der Inrentesetzung auch ihr Aufenthaltsrecht in Südafrika verlieren und in alle Winde in die Homelands verstreut sind, ist es für sie sehr schwer, ihre wenigen Rechte gegenüber der Firma durchzusetzen. In den Homelands gibt es keine legalen Strukturen wie Rechtsberatung und Hilfe, Gewerkschaften, die die Rechte der Arbeiter und Arbeiterinnen vertreten und gegenüber der Firma einfordern könnten. Übrigens, die Untersuchung der Arbeiterinnen wird von Betriebsärzten vorgenommen. 1981 verkaufte Everite, die Zeichen der Zeit erkennend, ihre Anteile an den Asbestminen. Die Firma hat sich damit elegant aus der Affäre gezogen. Tickt doch in den Minengebieten die Zeitbombe des massenhaften Todes durch asbestbedingte Krankheiten nicht nur der Minenarbeiter, sondern auch ihrer Frauen, die oft in den lokalen Verarbeitungs- und Verpackungszentren ein Zubrot verdient haben, und der Kinder, die noch heute in Asbestabfallhalden herumtollen und Vieh hüten. Asbest überall. Fast sämtliche Dächer in den Townships bestehen aus Ethanit, mit dem die Everite in den letzten Jahrzehnten riesige Profite auf Kosten ihrer Arbeiter und Arbeiterinnen gemacht hat. Asbestzement oder eben Ethanit ist kein dauerhaftes Material, sondern verwittert und sondert damit Fasern in die Umwelt ab. Tausende von Bauarbeitern sägen und bohren Ethanit, flicken Dächern und tragen so ohne ihr Wissen zur Verseuchung mit Asbest bei. Die Firma Everite hat ihre Arbeiter und Arbeiterinnen und die Communities wissentlich während Jahrzehnten diesem Killerstaub ausgesetzt, ohne über die Gefahren zu informieren oder Anstrengungen zu unternehmen, um dieses Produkt durch andere zu ersetzen. Dies hat sich erst unter dem Druck der Öffentlichkeit etwas verändert, wobei die Firma sich nach wie vor ihrer Verantwortung wo auch immer zu entziehen versucht. Es ist die Struktur des Kapitalismus, der diese Vernutzung und Wegwerfmentalität den Arbeitern und Arbeiterinnen und der Gesellschaft gegenüber produziert, und das Schmidheini-Imperium ist nur ein Teil davon, hier in Südafrika und sonst wo auf der Welt.
Wie und wieso die Schmidheinis als Kap gekommen sind und wie sie sich mittels schwarzer Arbeitskraft bis heute entwickelt haben, wisst ihr jetzt. und auch, dass die Interessen vom Grosskapital und dem südafrikanischen Rassistenstaat weitgehend identisch sind. Das Ziel ist die Sicherstellung von Profit durch rassistische und kapitalistische Ausbeutung. Um das Funktionieren dieses Systems aber zu garantieren, gegen den Widerstand der schwarzen Bevölkerung von Sania, braucht es einen riesigen Sicherheits- und Kontrollapparat. Repression allein allerdings lange dabei nicht. Der antirevolutionäre Kampf ist zu 80% sozioökonomisch, zu 20% militärisch. Falls Südafrika den sozioökonomischen Kampf verlieren sollte, können wir den militärischen vergessen. Das Ziel heißt nicht mehr länger Territorium, sondern the hearts and minds, die Herzen und Köpfe der Menschen. Das hat der südafrikanische General Boshoff 1977 gesagt, also kurz nach dem Aufstand von Soweto. Wir in Südafrika befinden uns in einer Periode dynamischer sozialer Veränderung und brauchen Strategien to win the hearts and minds of our employees, die Herzen und Köpfe unserer Angestellten zu gewinnen, wenn es uns gelingen soll, eine sichere und prosperierende Zukunft für uns und unsere Unternehmen zu entwickeln. So der Mike Burgess, Personal und Industrial Relations Director von der Schmidheini-Firma Anglo-Alpha in Südafrika. Das hat er Ende 1987 anlässlich von seiner Auszeichnung als Personalpraktiker vom Jahr 1987 gesagt. Ein hoher Militär und ein Personaldirektor von einem Schweizer Multi in Südafrika benutzen also den genau gleichen Jargon, wenn es um Aufrechterhaltung von sogenannter Ruhe und Ordnung im Land einerseits, von ungestörter Produktion im Betrieb andererseits geht. Winning Hearts and Minds, abgekürzt WHAM oder kurz WEM, ist ein zentraler Begriff aus der Aufstandsbekämpfungsstrategie, wo die Yankees in Vietnam, Korea oder El Salvador, die Engländer in Malaysia und Franzosen zum Beispiel in Algerien entwickelt und Südafrikaner für Namibia und auch Südafrika selber übernommen haben. Das Konzept beinhaltet, wie der Boshoff gesagt hat, dass die Aufstandsbekämpfung vor allem an der sozioökonomischen Front zu folgen hat. Und dazu gehören natürlich auch die sogenannten Industrial Relations, das heisst die Auseinandersetzungen auf Betriebsebene. Und der Mike Burgess von der Anglo-Alpha hat sich anscheinend auf diesem Territorium sehr bewährt. Darum hat er den oben erwähnten Preis bekommen. Aus seinem Jargon schließe ich, dass er militaristisch vorbildet ist oder aber, dass Militärs in Südafrika höhere Kader mit ausbildet. Ein Teil von der Verdienst von der bis Ende 87 zumindest relativ erfolgreichen Befriedungspolitik auf Betriebsebene, so der Burgess, geht übrigens an Anton, genannt Tony Schraffel von der Holderbank Schweiz, wo im Verwaltungsrat von der Anglo-Alpha sitzt und wesentliche Ideen für die sogenannte Social Policy beigesteuert hat. Im März 86, zu einem Zeitpunkt also, wo in ganz Asania ein Volksaufstand geherrscht hat und weite Teile vom Land und vor allem die meisten Townships für die Herrschenden völlig unregierbar geworden sind, hat das geheimes Treffen zwischen den Vertretern von Big Business und dem Chef vom State Security Council Sekretariat, dem General Charles Lloyd, stattgefunden. Der Charles Lloyd hat anfangs der 80er Jahre seiner Zeit die Aufstandsbekämpfung in Nordnamibia unter sich gehabt. Der State Security Council, oder kurz SSC, ist das oberste Gremium vom National Security Management System, wo heute National Management System heisst. Das Gremium tut in Südafrika die schwarze Bevölkerung überwachen und kontrollieren und Unruhe an der militärischen, aber auch sozioökonomischen Front feststellen und eliminieren. In dem State Security Council sitzen neben dem Präsident P.W. Botha die wichtigsten Militär- und Polizeichefs, Geheimdienstler, der Innenminister und so weiter. Kurz alle die, die den Kampf gegen den sogenannten totalen kommunistischen Angriff, wie die südafrikanische Propaganda den Widerstand vom asianischen Volk nennt, aushecken tun. Der SSC bestimmt weitgehend auch die Politik der Regierung, indem er alles, was im Staat läuft, im Interesse von sogenannten totalen nationalen Verteidigungsstrategie unterstellt. Auf dem Treffen im März 1986 hat der Lloyd versucht, so es dann überhaupt noch nötig war, die Vertreter vom Grosskapital auf Linie zu bringen. Die Revolutionäre in der Township müssen bedingungslos eliminiert werden. Er hat das Business aufgerufen, es müssen mithelfen bei den Countermassnahmen, insbesondere im sogenannten sozioökonomischen Bereich, wo es gelte, Gebiete der Unzufriedenheit der Bevölkerung zu erkennen. Gleichzeitig mit der Eliminierung der Radikalen, die eigentlich sehr wenig an der Zahl sagen, müssen also, so der Leute, ausgedehnte Programme zur Aufmöbelung und Umwandlung der schlimmsten und unübersichtlichsten Townships anlaufen. Auf diesem Gebiet müssen das Kapital investieren, denn der Staat hat nicht genug Geld, um das selber zu machen. Der Widerstand hat nämlich erkannt, dass die Bevölkerung auf dem Gebiet von Erziehung, Wohnen, Gesundheit und Bewegungsfreiheit sehr unzufrieden sei. Und der Widerstand nützt sie das skrupellos aus. Da muss jetzt angesetzt werden, um Empfind den Boden zu entziehen. Der General Lloyd hat dann angefangen aufzuzeigen, was die Gegenstrategie vom Staat sind und wie das Kapital könnte mithelfen. Das Oberste vom ganzen Überwachungs- und Kontrollsystem ist, wie erwähnt, der sogenannte State Security Council. Dann ist das ganze Land entsprechend der Militärbezirk von der südafrikanischen Armee, der South African Defense Forces, SADF, in 11 sogenannte Joint Management Centers oder JMCs eingeteilt. Joint Management Centers hat kürzlich jemand auf Deutsch als gemeinsame Überwachungsausschüsse übersetzt, was zwar nicht wörtlich ist, aber ihre Funktion ziemlich genau umschreibt. In diesen regionalen JMCs sitzen neben den höheren Polizei- und Armeeoffizieren wichtige Staatsbeamte. Es gibt auch Verbindungskomitees, in denen Vertreter vom Privatsektor ihre Beiträge zur Information über Unruheherde in der Bevölkerung und zur Widerstandsbekämpfung leisten. Unterhalb dieser JMCs gibt es etwa 350 sogenannte Mini-JMCs, die für kleinere Regionen zuständig sind und auch aus Polizei- und Armeechefs sowie Vertreter von der sogenannten Lokalverwaltungen zusammengesetzt sind. Auch auf dieser Stufe gibt es ganz genau umschriebene Verbindungen zur Privatwirtschaft. Und in grossen oder bevölkerungsreichen Gebieten gibt es noch weitere Unterteilungen, so dass das ganze National Security Management Systems bis in jedes Township, in jedes Quartier, in jede schwarze Schule, in jeden Betrieb und jede Farm geht und reibungslose Informationen an die Sicherheitsverantwortlichen nach oben läuft, wo dann Sicherheitsprobleme, Unruhe oder Unzufriedenheit, sei es mit militärischen, polizeilichen, sei es mit sogenannten sozial-ökonomischen Methoden bekämpft. Das System ist seit dem Volksaufstand von 1984 bis 1986 massiv ausgebaut worden und scheint im Moment, wie auch der Widerstand zugeht, ziemlich gut zu klappen. Was an dem Treffen im März 1986 genau die Antworten der versammelten Kapitalisten waren, ist nicht bekannt. Aber schon zu diesem Zeitpunkt haben viele Firmen, auch zum Beispiel die Schmidheini-Filiale Everite oder Anglo Alpha, grosse Beträge an die Urban Foundation gezahlt. Die sogenannte Stiftung ist nach dem Sowjetaufstand auf Initiative vom mächtigsten südafrikanischen Wirtschaftsboss, dem Anglo-American-Chef Harry Oppenheimer, gegründet worden, mit dem Ziel, einer gewissen Schicht von Schwarzen die Motivation zum Aufstand zu nehmen, indem ihnen Kredit für eigene Häusle gegeben wird. Natürlich dauert die Abzahlung von solchen Kredit für die Häusle bei den südafrikanischen Hungerlöhnjahrzehnten. Und in dieser Zeit wird, so hoffen die Urban Foundation und der Staat, eine solche Familie nicht am Mietboykott oder kaum sich an Streiks beteiligen. Weil sie ständig Angst haben, sie können ihre Monatsraten nicht zahlen, verlieren so ihre Wohnung und würden dann auf der Straße stehen. Ein durchaus erwünschter Nebendeffekt der Mitarbeit bei der Urban Foundation sind für die zwei Schmidheini-Baufirmen Everite und Anglo Alpha, dass durch das Wohnungsbauprogramm auch viele Aufträge bei ihnen landen. Anglo Alpha zum Beispiel liefert den Zement, Everite die üblichen asbesthaltigen Eternitdächer, auf denen sie als Monopol in Südafrika haben. In einem kürzlichen Gespräch mit der alternativen südafrikanischen Zeitung Weekly Mail hat sich der General Charles Lloyd ausführlicher zum National Management System geäussert. Im Detail möchte ich nicht darauf eingehen, nur ein Zitat, um zu zeigen, wie da in diesen Sicherheitsgremien gedacht wird und was mit «Winning Hearts and Minds of the People» gemeint ist. Wenn du die Zeit der Leute durch ein Fußballfeld verbrauchen kannst, trägt das zur Sicherheit bei. Du verfügst über ihre Freizeit, indem du sie beschäftigst. Und, fügt der Weekly Mail an, auf diese Art sparen die Leute wie der Charles Lloyd und der Staat auch Geld für andere Prioritäten.
Bonga!
Das Treffen mit dem General Lloyd war mit Sicherheit nicht das einzige von dieser Art. Auf verschiedenen Ebenen sitzen im Übrigen die Multis immer wieder mit Vertretern vom Staat und vom Security Establishment zusammen. Kurz nach seiner Machtübernahme hat der P.W. Botha zwei Treffen mit Vertretern vom Grosskapital, unter ihnen natürlich auch Leute von den Schweizer Multis, durchgeführt. Die sogenannten Carlton- und Good Hope-Konferenzen von 1979 und 1981. Der Botha hat dabei versucht, das Grosskapital in seine Pseudo-Reformpolitik einzubeziehen und sich selber gleichzeitig ein liberaleres Image zu geben. Mit gutem Erfolg, wenn man Zeitungen aus dieser Zeit anschaut. Im Kampf gegen den angeblichen marxistischen Grossangriff auf Südafrika sind Exponenten vom Kapitalismus natürlich die logischsten Verbündeten vom südafrikanischen Militär- und Sicherheitsestablishment. Auch sind die Wirtschaftsführer vom Versuch von Botha nach dem grossen Chaos in der Ära von John Forster mit ihren diversen Skandalen die Verwaltung und der Sicherheitsapparat durch das National Security Management System effizienter zu gestalten, beeindruckt gewesen. Niemand begrüßt Effizienzmanagement mehr als Manager selber. Der Botha hat in der Folge versucht, die Zusammenarbeit mit dem Business und seinen Einbezug in die sogenannte totale Verteidigung zu institutionalisieren. Er hat den sogenannten Defense Advisory Council eingeführt, wo 13 Wirtschaftsführer umfasst hat und Fragen im Bereich von Wirtschaft, Rüstung, Strategie behandelt hat. Über das Gremium ist nie viel bekannt worden. Es ist nicht sicher, ob es auch heute noch existiert. Zu den Multis im Speziellen. Die führenden deutschen Firmen in Südafrika treffen sich jährlich und geheim in Pretoria mit der südafrikanischen Regierungsspitze. Mit von der Partie sind unter anderem jeweils Finanz-, Handels- und Industrieminister und interessanterweise auch der sogenannte Minister für Ruhe und Ordnung. Die deutschen Manager weigern sich aber strikt, Auskunft darüber zu geben, was genau bei diesen Treffs so verhandelt wird. Es wird dabei mit Sicherheit nicht über das Ende der Apartheid, sondern doch eher über gemeinsame und gegenseitige Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen diskutiert. Auch die Schweizer Multis pilgern anscheinend regelmäßig und sogenannt informell zum Präsident Botha und pflegen mit ihm über die aktuelle politische und wirtschaftliche Krise in Südafrika zu diskutieren. Das Militanteste, was hier in Botha je auf den Tisch gelegt worden ist, ist die Aufforderung von einem Schweizer Manager nach Verhandlungen zwischen der Regierung und dem Inkatha-Chef Buthelezi gewesen, was der Botha aber abgelehnt hat. Über diesen Treffen auch über Sicherheitsangelegenheiten geredet wird, entzieht sich der Kenntnis von der Öffentlichkeit. Diese Beispiele sollen an dieser Stelle nur zeigen, wie familiär da miteinander umgegangen wird und wenn es dann einmal nötig wird, sind ja die Räte vorhanden. Ein bezeichnendes Licht auf die Szene wirft auch die Rolle von Fritz Leutweiler, der 1985 als Krisenmanager zwischen den US-Banken und der Rassistenregierung verhandelt hat, weil dieser Job sonst niemand wollte übernehmen und dabei zu den südafrikanischen Rassisten gesagt hat. Wir verstehen natürlich, dass die politische Situation im Hintergrund präsent ist, aber es ist nicht die Sache der Banken, darüber zu diskutieren. Wir sind hier, um ein technisches Bankenproblem zu diskutieren. Das angeblich so kleine Probleme hat darin bestanden, das Botha-Regime vor einem finanziellen Kollaps zu retten. Der Herr Leutweiler hat mit seinem Job natürlich kein Problem gehabt. Umso mehr, als er als Chef vom damals noch rein schweizerischen Multi BBC selber dick im Südafrika-Business ist. Und der wichtigste Aktionär bei der BBC ist schon damals kein anderer als der Stefan Schmidheini persönlich gewesen. Man kann davon ausgehen, dass sich der BBC-Chef und sein Hauptaktionär vor und während dieser Verhandlungen regelmäßig abgesprochen haben. Neben den direkten Kontakt und den Beziehungen zwischen der Industrie, den Multis und der rassistischen Regierung und dem Sicherheitsestablishment gibt es gesetzliche Bestimmungen, die der sogenannte Privatsektor eng mit dem System verflechtet. 1980 ist der sogenannte National Key Points Act verabschiedet worden. Nach dem Gesetz hat der Verteidigungsminister die Kontrolle über jeden Platz oder jedes Gelände, die so wichtig sind, dass ihr Verlust, ihre Beeinträchtigung, Beschädigung oder Stilllegung die Republik schädigen. 1985 hat es 337 solche Keypoints gegeben. Es hat sich neben Flughäfen, Elektrizitätswerken, Raffinerien, auch im Industriebetrieb, im Chemie- und Rüstungsbereich gehandelt. So ist zum Beispiel bekannt, dass auch der US-Autohersteller General Motors in Südafrika so ein Keypoint gewesen ist. Es ist schwierig zu sagen, ob zum Beispiel auch Schweizer Multis dem Gesetz unterstellt gewesen sind, weil es nur schon illegal ist, bekannt zu geben, ob die oder die andere Firma so ein Keypoint ist. Die Anlagen, die dem Gesetz unterstellt sind, müssen diverse Sicherheitsauflagen erfüllen. Natürlich in engster Zusammenarbeit mit Armee und Polizeidispositiv, wie General Motors das 1979 vorexerziert hat. Sie müssen speziell abgesichert sein, Waffenlager ablegen, Trainings für eigene bewaffnete Trupps durchführen und haben direkten Radiokontakt zu den zuständigen Security Forces. Letzteres gilt auch für andere Betriebe. Ich gehe davon aus, dass Everight Management in den vier bestreikten Betrieben auch so einen direkten Draht zur Armee und Polizei hat. Die Betriebe, die Auflagen vom Keypoints Act erfüllen, die tun das gern. Erstens aus ideologischen Gründen und zweitens, weil es für sie grosse Steuerreduktionen gibt. Weitere Gesetze, die eine enge Zusammenarbeit zwischen Multis und dem südafrikanischen Sicherheitsapparat beinhaltet, sind zum Beispiel das Atomenergiegesetz, das Nationale Versorgungsgesetz und das Petrol Products Gesetz, wo zum Beispiel festhalten, dass die betreffenden Firmen gewisse Daten über ihre Operationen, Lager, Produktion usw. nicht weitergeben dürfen, im Prinzip nicht einmal an ihre Konzernzentrale in Übersee. Alle diese Bestimmungen verpflichten den sogenannten Privatsektor und darunter auch die Multis eng mit der sogenannten Total National Strategy, das heisst mit dem Sicherheitsapparat vom Rassistenstaat, der heute mit dem Staat selber identisch ist. Wenn jetzt gewisse Details sehr an der schweizerischen sogenannten Gesamtverteidigung erinnert, sind die ideologischen Verwandtschaften nicht zufällig. Kein Wunder, dass sich Schweizerinnen und ihre Unternehmen im Rassistenstaat besonders wohlfühlen. Hier noch ein paar Beispiele, wo Multis zusammen mit den sogenannten Security Forces, das heisst Polizei und Armee, erwiesenermaßen direkt gegen kämpfende Arbeiterinnen vorgegangen sind. Im Oktober 1980 haben sich in der Industriekammer von East London Vertreter von 15 wichtigen Firmen getroffen. Unter ihnen waren auch Manager von Mercedes-Benz of South Africa. Eingeflogen ist sogar der damalige Industrieminister von Südafrika und geleitet hat das Treffen ein Major von der Sicherheitspolizeiabteilung Arbeit und Gewerkschaften aus East London. Es ist darum gegangen, eine gemeinsame geheime Strategie gegen die militante Gewerkschaft SAWU, South African Allied Workers Union, zu entwickeln, wo dran gewesen ist, in der East Londoner Industrie viele neue Arbeiterinnen zu organisieren. Es ist beschlossen worden, die SAWU nicht zu anerkennen und bei Streiks versuchen, bekannte Aktivistinnen von dieser Gewerkschaft rauszuschmeißen und nicht wieder einzustellen. Genau das hat dann Mercedes-Benz of South Africa auch in der Praxis gemacht, wo es 1985 bis 1987 in ihrem Werk East London immer wieder zu heftigen Streiks gekommen ist. Mercedes, wo sehr viel Fahrzeug und Material auch für die südafrikanische Armee herstellt, gehört natürlich auch zu den sogenannten Keypoints, von denen vorher Dreh war. Ein weiterer Vorfall im Mai 1985. Damals hat die britische Firma BTR Samcol in Natal die Anerkennung von schwarzen Gewerkschaften verweigert. Die Arbeiterinnen sind darum in Streik getreten. Samcol hat es rausgeschmissen und Streikbrecher eingestellt. Um mit diesen Streikbrechern die Produktion aufrechtzuerhalten, hat das Management schmieren lassen, das prompt drei streikende Arbeiter ermordet hat. Ein anderer Vorfall liegt schon länger zurück. Im März 1973 ist bei der Tochter von der Schweizer Alluswies, der Alusaf, in Südafrika gestreikt worden. Das Management hat prompt die Armee kommen lassen, wie die englische Zeitung Guardian dort berichtet hat. Das erwähne ich darum, weil Schmidheini-Sprecher gegenüber Radio Lora immer wieder behauptet haben, es sei in Südafrika noch nie ein Militär gegen Streikende benutzt worden. Tatsache ist, dass das schon vorgekommen ist. Im Fall von Everide sind bekanntlich mehrmals Armee- und Polizeifahrzeuge in den letzten Wochen auf die von den Streikenden besetzte Fabrikgelände gefahren. Höhere Security-Offizier gehen bei dem Everide-Management rein und raus. Privatschmier und streikende Arbeiterinnen in den ersten zwei Streikwochen angegriffen, zum Teil schwer verletzt. Die Zusammenarbeit zwischen Schmidheini-Manager und dem repressiven Staat passt in die Tradition der Kapitalistendynastie Schmidheini. In Nicaragua hat Stefan Schmidheini seinen Vater Max bekanntlich mit dem Diktator Somoza zusammen den Eternit-Ableger Nicolita gegründet und somit vom Faschostaatapparat direkt sein Geschäft führen lassen. In Guatemala haben die Arbeiterinnen von der Eternit-Firma Duralita 1978-79 gekämpft für bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen. Das Management hat zu Entlassungen und Polizeiterror gegriffen. Es sind sogar Bullen von der Militärpolizei im Betrieb eingestellt worden, um die Arbeiterinnen zu überwachen. Auch im Nachbarland El Salvador ist 1980 von Arbeiterinnen bei der eng mit dem Schmidheini-Imperium verflochtenen Eternit-Firma Eureka gestreikt worden. In der Folge sind mehrere Arbeiter und Gewerkschaftsaktivisten von Todesschwadron, die mit grosser Wahrscheinlichkeit zur lokalen Polizei gehören, ermordet worden. Der Schmidheini-Manager Josef Krätli in Niederurne hat damals bestritten, dass die Ermordungen irgendetwas mit dem Schmidheini-Konzern und den Streiks in El Salvador zu tun hätten. Wie auf einem kürzlich in Zürich und Niederurne verteilten Flugi zu lesen ist, hat Familie Schmidheini schon von jeher eine Vorliebe für Investitionen und Geschäfte in und mit Diktaturen und repressiven Staaten gehabt. Die Zusammenarbeit mit diesen Faschoregimes ist aus dieser Sicht nur konsequent und hat sich für Schmidheinis auch hervorragend gelohnt. Gewerkschaften rauszuhalten bzw. allenfalls als Ordnungsfaktor im Betrieb zu sehen, hat bei der Schmidheini-Familiendynastie Tradition. Im Fall der Streiks bei Everide stellt sich so auch die Frage, ob das Management nicht von Anfang an geplant hat, die Gewerkschaft GAWU durch einen langen Streik finanziell zu ruinieren und durch die Einstellung von politisch weniger militanten und schlechter in der schwarzen Community organisierten Streikbrecher mindestens einen Teil der Arbeiterinnen auszuwechseln. Das neue Arbeitsgesetz, der Ausnahmezustand und der Apparat vom Rassistenstaat stehen dem dortigen Schmidheini-Management jedenfalls tatkräftig zur Verfügung.
In Guatua I found no one. In Libua I was unfortunate. In Transkei I talked about pass law. Transkei citizenship card was the answer. In Maputatswana I talked about democratic and social rights. Sun City was the answer. In Gwavenda I talked about people's security. The building of Tohoyandou police station was the answer. In Siskei, I talked about trade unionism. The burning of Sau was the answer. In KwaZulu, I talked about the People's Army. Tribal factions and intimidation was the answer. And in KwaNdebele, I talked about the Bantustan policy. Abeketu na Bareza na Kumeleba Kuleke was the answer. Ma Africa, I have traveled.
Am Wochenende haben die Vertrauensleute von der Gewerkschaft GAWU aus den vier bestreikten Schmidheini-Everide-Betrieb in Johannesburg eine Versammlung abgehalten und die Lage der Streikfront analysiert. Was haben Sie dort nach 6 Wochen Streik beschlossen?
Yes, thank you. The situation is sitting here, we analyze the Everard strike, whether the plants are still prepared to go forward with the strike. And the report which we got from the shop steward committee is that workers are...
Die Situation hier ist folgende. Wir analysierten die Streiksituation bei Everride, ob die einzelnen Fabrikbelegschaften bereit sind, mit dem Streik weiterzumachen. Den Bericht, den wir vom Vertrauensleutekomitee erhalten haben, ist folgender. Die Arbeiter und Arbeiterinnen sind entschlossen und fahren mit dem Streik fort. Was jetzt gebraucht wird, ist, dass mit uns verbundene Organisationen uns mehr Unterstützung geben. Everride hat uns mitgeteilt, dass sie nicht einen Cent von ihrem letzten Angebot abweichen, was dem Statement von Herrn Brucker von der Eternit AG in Niederurnen widerspricht. Der uns hat mitteilen lassen, dass Everride bereit sei, mit der Gewerkschaft an einen Tisch zu sitzen, um über Löhne zu verhandeln.
So seid ihr also bereit, mit dem Streik fortzufahren und ihr bereitet euch auf einen langen Kampf vor?
Ja, wir stellen uns auf einen langen Streik ein.
Gab es von Seiten der Sicherheitskräfte weitere Provokationen?
In fact, since the Swiss community have taken up the matter.
Nein, seit diese Angelegenheit in der Schweiz ein Thema wurde, hat der Konzern die Sicherheitskräfte zurückgehalten, sodass diese nicht mehr in der Nähe der Fabriken gesehen wurden oder gar in den Fabriken. Yeah.
Südafrika Info gsi. Im Studio sind der Mathe und der Martin gsi. Die Sendung wird am nächsten Freitag, am 14. Juli, am Morgen um 10 Uhr auf Radio LoRa 104,5 MHz wiederholt. Und natürlich wird Radio LoRa auch in Zukunft bis zum endgültigen Sieg von der streikenden Arbeiterinnen bei Schmidheini Everide in Südafrika über den Streik berichten. Ciao zusammen.